Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr lange Liste mit Dingen, die mich motiviert. Die schaue ich mir jeden Morgen an und ergänze sie tatsächlich auch. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Christoph, was war dein größter Hebel in deinem Leben, dann ist es eine echte Entscheidung zu fällen. Und sich mal zu entscheiden, über einen längeren Zeitraum mal wirklich alles zu geben. Und das ist in der Regel das, was halt Leuten wirklich schwerfällt, Entscheidungen zu fällen, weil dann eben bedeutet, ich muss auch mal eine Zeit lang auf andere Dinge verzichten. Am Ende ist der teuerste Preis, den du zahlen kannst, ist der Preis, keine Entscheidung zu fällen. Ich kenne Leute, die haben noch nie in ihrem Leben ein Buch gelesen, sind aber millionenschwer. Sie können halt eine Sache, die sehr wenige Menschen von Natur aus gut können, das einfach mal machen. Es ist so gefährlich zu versuchen, perfekt zu sein. Zu sagen, boah, ich möchte erstmal 100% erreichen, bevor ich den ersten Schritt mache. Ich möchte keine Fehler machen. Also ich kann aus heutiger Sicht sagen, alles, was ich habe in meinem Leben, basiert auf
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Was führt zu Erfolg? Die Antwort steckt im Wort. Erfolg kommt von Erfolgen, also etwas, das aus etwas anderem hervorgeht. Erfolg ist also das Ergebnis unserer Handlung. Das, was folgt, wenn wir ins Tun kommen. Entscheidungen treffen und dranbleiben. Erfolg ist kein zufälliges Ergebnis. Wir selbst können für Erfolg sorgen. Doch wie? Das frage ich Christoph Lindemann. Christoph ist nicht nur selbst sehr erfolgreich, sondern hat in seinem Podcast Unternehmermacher unter anderem mit Unternehmern, Sportlern, Millionären, großen Influencern und Vertriebsprofis gesprochen. Immer auf der Suche nach dem Erfolgsrezept. Also, was verbindet all diese Menschen? Welche Faktoren und Muster gibt es, die uns helfen können, erfolgreicher zu sein? Spannende Fragen? Deshalb hallo, Christoph.
René, ich grüße dich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich richtig, hier zu sein.
Christoph, bevor wir gleich auf die 10 Punkte eingehen, die du so aus all diesen Gesprächen mitgebracht hast, und dich erstmal die Frage, was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen?
Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr lange Liste mit Dingen, die mich motiviert. Ich habe, als ich das erste Mal mich mit Zielen auseinandergesetzt habe, gemerkt, dass ein klares Ziel zu haben, so ein bisschen ist wie so eine extra Stunde Schlaf. Ja, vielleicht kann das der ein oder andere nachvollziehen. Man hat manchmal so Tage, man hat eigentlich relativ viel geschlafen, fühlt sich aber schlapp. Und dann gibt es so andere Tage, wo man irgendwie wenig geschlafen hat. Man weiß aber genau, warum man aufsteht und hat total viel Energie. Deswegen habe ich tatsächlich, ich habe Zielcollagen, viele Sachen, aber ich habe so eine Liste mit allen Dingen, die ich im Leben erreichen möchte, die mir wichtig sind, die mir am Herzen liegen. Die schaue ich mir jeden Morgen an und ergänze sie tatsächlich auch. Das heißt, es kommen immer neue Dinge dazu. Mittlerweile sind es über 100 Punkte. Ich glaube, das wird den Podcast heute sprengen.
Wo würdest du denn sagen, stehst du heute im Hinblick auf Erfolg, auch auf Erfolg für dich? Und was hat dich dorthin gebracht?
Ja, ich glaube, was immer ganz wichtig ist zu verstehen, ist, wo kommt jemand her? Weil wenn man jemanden sieht, boah, der hat diesen Erfolg oder dieses Auto oder diese Firma aufgebaut, dann ist es sehr leicht zu glauben, das ist irgendwie vom Himmel gefallen. Und Fakt ist, ich habe 15 Jahre lang als Unternehmer sehr, sehr viele Fehler gemacht und aus diesen Fehlern lernen dürfen. Und das ist am Ende das, was mich dorthin gebracht hat, wo ich heute bin. Meine Ursprünge, ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich hatte jetzt kein Unternehmerumfeld. Habe ganz normal gearbeitet bei Siemens in der Projektleitung, bei der Azubi, und habe relativ schnell gemerkt, dass ich ein schlechter Angestellter bin. Also mir fällt es sehr schwer, Anweisungen zu folgen. Und ich wollte schon immer Verantwortung haben. Verantwortung für meinen Misserfolg oder Verantwortung für meinen Erfolg. Eher für die eigenen Ziele arbeiten als für die Ziele anderer. Und das ist heute auch mein größter Erfolg, dass ich nicht nur selbst, sondern vielen, vielen anderen Menschen auch quasi die Möglichkeit gegeben habe, für ihre eigenen Ziele zu arbeiten. Und ich würde auch sagen, das ist so die größte Bezahlung, die ich heute habe, dass Menschen halt auf mich zukommen und sagen, hey Christoph, du hast mein Leben verändert. Mhm.
Du hast ja verschiedene Dinge schon gestartet, die Lions League zum Beispiel, die Lebensschule, aber auch den Unternehmermacher-Podcast. Und das ist gerade angesprochen, es kommen Leute auf dich zu, die dich nach Rat fragen, von dir vielleicht wissen wollen, wie man erfolgreicher wird. Was sind denn da so typische Fragen, mit denen die Menschen auf dich zukommen, wenn sie sagen, okay, jetzt habe ich hier so eine Beratungsstunde bei dir gebucht und sagst dann, darfst, könnt alles fragen, aber was kommt besonders häufig?
Ja, also vielleicht mal vorweg, also es ist selten so, dass ich Beratungsstunden gebe, sondern es ist eher so, dass Leute mit mir selbstständig zusammenarbeiten. Wir haben auch ein Unternehmernetzwerk, wo Leute was lernen können. Aber es ist weniger so, dass ich eins zu eins beratend tätig bin. Aber ich kriege die Frage natürlich sehr, sehr häufig. Und die häufigste Frage, das ist schon fast eine Frage, die mich ein bisschen nervt, ist so diese Frage, Christoph, was ist das Geheimnis? Mhm. Was ist dieser eine Schlüssel, der mich erfolgreich macht? So, und am Ende, du kannst 100.000 Bücher lesen oder Videos schauen. Viele sagen, boah, wenn ich ich schaue jetzt ein Video oder lese ein Buch, weil dann finde ich die eine Sache, die es so leicht macht, dass auf einmal alles vom Himmel fällt. So am Ende muss man es aber immer noch machen. Das heißt, es bringt dich nur das Buch weiter oder das Video, was dich zur Umsetzung bringt. Und für mich der größte Hebel ist genau das, was wir vorher schon angesprochen haben, ein echtes Warum zu haben. Weil, René, du bist ja auch Unternehmer, wenn man sich auf diese Reise begibt, dann wird es Tage geben, bei denen man keinen Bock hat. Es wird Rückschläge geben, es wird Sachen geben, die nicht gut funktionieren. Und dem gegenüber, diesen in Anführungsstrichen Schmerz, muss immer ein Warum stehen, was größer ist als dieser potenzielle Schmerz. Und das ist für mich der größte Hebel, den du finden kannst. Und wenn du dafür eine Woche brauchst oder einen Monat, dein echtes Warum zu finden, also eins, was Gänsehaut erzeugt, was wirklich Energie auslöst, und glaub mir, das wirst du merken, wenn du das hast, dann ist es den Monat auch die Zeit wert, das zu finden, weil ab dann wird alles viel, viel leichter und dann kommt man in diesen Flow-Zustand, von dem so viele reden, wo es sich anfühlt, als würde es von alleine funktionieren.
Mhm. Aber bis dahin zu kommen, ist eben erstmal diesen Berg erklettern oder durch das Tal gehen, je nachdem, wo man da gerade steht. Also gerade dieser Anschub, ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Danach kommt es ins Rollen und man kann im Prinzip weitermachen. Aber genau, du hast es gesagt, ne? Ganz viele Menschen haben diese Frage, was kann mir helfen, erfolgreich zu sein? Welche Sache brauche ich? Insofern haben wir uns ja vorher auch Gedanken gemacht. Wie stellen wir das jetzt zusammen? Wie bringen wir deine Erfahrung, dein Wissen, auch deine ganzen Gespräche, die du im Rahmen deines Podcasts führst, zusammen? Und ja, haben 10 Punkte rausgesucht oder du hast sie rausgesucht, die quasi immer oder die aufzeigen, was überall vielleicht so ein bisschen Parallelitäten sind, was Muster sind, was wichtige Faktoren sind, die dazu helfen, erfolgreich zu sein. Der wichtigste Punkt, den hast du allerdings auch schon genannt, selber machen, also ins Tun zu kommen. Aber auch da ist ja die Frage, wie kann man das vielleicht zielgerichteter machen, wie kann man das anschieben? Und genau, deshalb lass uns jetzt mal in diese 10 Punkte einsteigen. Was ist Punkt Nummer 1?
Ja, das machen wir sehr gerne. Vielleicht vorweg, diese 10 Punkte sind auch nur Punkte, die ich irgendwo geklaut habe. Von Menschen, die es irgendwie mal vorgemacht haben. Weil egal, was du erreichen möchtest, in der Regel gibt es jemanden, der es irgendwie schon mal vorgemacht hat. Und das ist für mich so diese einzige Abkürzung, die es zum Erfolg gibt, ist von Fehlern anderer zu lernen und von Erfolgen anderer zu lernen. Und das ist, ich meine, mittlerweile habe ich über 1000 Menschen in die Selbstständigkeit begleitet. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Podcast gestartet habe, weil das genau das Format ist, was ich mir gewünscht hätte vor 15 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also quasi dieses Wissen aus erfolgreichen Menschen rauszuziehen. Bedeutet, diese 10 Punkte sind quasi alles, was ich von allen Menschen, die ich jemals kennengelernt habe im Podcast oder auch im Unternehmerleben, so rausgezogen habe, wo ich sage, hey, das sind Parallelen. Das haben alle erfolgreichen Menschen, die ich kennengelernt habe, gemeinsam. Mhm. So, und das Erste ist, der erste Punkt ist, diese Menschen haben nicht nur durch klassische Bildung gelernt. So, also ich bin ein Mensch, ich sage, es ist sehr gefährlich, einfach nur aus Schule oder Studium zu lernen. Ich sage nicht, unser Schulsystem ist so schlimm oder, oh mein Gott, Deutschland ist so eine Katastrophe. So, wir können dankbar sein, dass wir ein Schulsystem haben, das bezahlt wird, das ist quasi kostenlose Bildung gibt, aber es gibt halt sehr, sehr viele Sachen, die nicht angesprochen werden. So, weil René, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie fandest du das Schulfach Zielsetzung, das Schulfach Umgang mit Rückschlägen, das Schulfach Geldanlage, das Schulfach Steuererklärung, das Schulfach So wird man Unternehmer, so, dann ist klar, dass es halt sehr viele Dinge gibt, die nicht beigebracht werden, sondern unser Schulsystem ist darauf ausgerichtet, Angestellte zu produzieren. Mal vollkommen wertungsfrei, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber die Komponente Unternehmertum fehlt halt. Und bei mir war es so, meine Eltern waren kein Unternehmer, das Schulsystem hat es mir nicht beigebracht. Und deswegen war auch klar, ich muss mir dieses Wissen irgendwo anders holen. Und weil ich schon immer mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwann selbstständig zu werden, war ich kein guter Schüler. Ja, ich war jetzt nicht der beliebteste Schüler der Lehrer, weil ich war mal der Typ, der irgendwie im Bus noch auf dem Weg zur Schule irgendwas abgeschrieben hat von den Schulaufgaben, der kurz auf knapp gelernt hat. Ich habe zwar irgendwie immer gute Noten gehabt, aber ich hatte wenig Bock. So. Heute weiß ich aber, ich liebe Lernen. Also ich schaue mir selber jeden Tag Podcasts an, lese Bücher von Menschen, die dort sind, wo ich hin möchte. Und das einmal zu verstehen, die meisten Menschen lieben Lernen. Sie haben nur noch nicht den Weg gefunden, den sie brauchen. So, deswegen, ob das jetzt YouTube ist, Podcasts, Bücher, such dir die Quellen, wo du das Gefühl hast, jetzt bist du intrinsisch motiviert, etwas mitzunehmen. Ja, und darauf basieren auch alle meine Geschäfte. Also alle Geschäfte, die ich betreibe, basieren auf Dingen, die in der Schule nicht beigebracht werden. Das heißt, In meinen Firmen bringe ich Menschen bei, wie sie zum Beispiel Geld anlegen, wie sie sich Geld von der Steuer zurückholen können. Mit dem Podcast, wie wird man Unternehmer, dass man eben diese Leute zusammenbringt, weil ich glaube, dass es bei uns in Deutschland eine sehr große Lücke ist.
Ich glaube, es sind zwei spannende Entwicklungen. Ne? Du hast einerseits wahrscheinlich noch nie so guten und umfangreichen Zugang zu Wissen gehabt. Also YouTube kennt ja ohnehin jeder, aber dann das ganze Podcast-Universum. Aber es gibt ja auch ganz viele tolle, gerade aus dem angelsächsischen Bereich, Hochschulen, die super viele Kurse und auch wirklich ganze Vorlesungen live stellen, sodass man sich dort, dass man da alles finden kann. Und gleichzeitig, und das höre ich auch durchaus bei unseren Mitarbeitenden, ich habe nicht noch die Zeit nebenbei und so weiter. Was würdest du da raten, um auch vielleicht von dieser ganzen Wissenswelle und vielleicht auch Vielfalt und Masse nicht erschlagen zu sein? Weil das kann vielleicht dann auch entstehen. Ne? Ich gucke ja auch, also mein YouTube-Startbild öffnet sich und oh Gott, welches Video soll ich denn jetzt eigentlich anschauen? Also hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man dann im Prinzip planvoll vorgeht auf dieser Lernreise?
Ja, also als erstes mal nicht diese Ausrede nutzen, die du gerade angesprochen hast, von wegen, ich habe keine Zeit, weil Zeit ist immer eine Frage von Prioritäten. Ich habe letztens mal eine Studie gelesen, so der durchschnittliche Deutsche verbringt 7,5 Stunden vom Fernseher oder im Internet. Sondern jetzt kann man sich ja die Frage stellen, von diesen 7,5 Stunden, wie viel ist zielgerichtet? Ich meine, 7,5 Stunden pro Tag, das ist ein Vollzeitjob. Ja, den jeder zur Verfügung hätte. So, wenn ich mir nur die Hälfte dieser Zeit rausnehme, um mich persönlich weiterzuentwickeln, um mir Content reinzuziehen, der mich nach vorne bringt, dann hast du schon viel, viel mehr dir reingezogen, als du wahrscheinlich brauchst. So, und wenn es jetzt darum geht, effizient die richtigen Dinge rauszusuchen, ich finde das, was sehr, sehr gefährlich ist, ist von den falschen Menschen zu lernen. So, es gibt sehr viele Menschen, die schimpfen sich Coach, haben in ihrem Leben, vereinfacht gesagt, aber noch nie irgendwas erreicht. So, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, von wem konsumiere ich. Das heißt, ich schaue mir an, wer ist beruflich oder privat oder um das Thema, wo es gerade geht, genau an dem Punkt, wo ich auch gerne wäre. Mhm. Hat er das mit den Werten erreicht, hinter denen ich stehen kann? Und erst wenn ich das mit Ja beantworte, dann weiß ich, okay, das ist jetzt ein Content, den ich mir reinziehe. Mhm. So, und dann auch wichtig, es geht nicht darum, blind zu kopieren, das heißt, wie die andere Person zu werden, sondern die Learnings daraus zu ziehen und auf sich selbst anzuwenden. So, und wenn man das macht, dann wird, das ist auch das Gute an so Algorithmen, die wir heute haben, dann schlägt YouTube ja einem automatisch die richtigen Sachen vor. So, und dann ist halt wichtig, nicht einfach nur, weil das gerade sich gut liest oder Clickbaity ist, einfach drauf zu klicken, sondern sich vorher die Frage zu stellen, bringt mich das gerade weiter? Mhm. Wenn ja, anschauen, wenn nein.
Okay, danke dir. Kommen wir zum Punkt 2, den du mitgebracht hast.
Mhm. Punkt Nummer 2 ist eine Sache, die mich sehr, sehr gebremst hat in den Anfängen meiner Selbstständigkeit. Das ist das Thema Glaubenssätze. Die erfolgreichsten Menschen, die ich so kennengelernt habe, beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Glaubenssätze. Weil Fakt ist, das hast du bestimmt auch schon mal beobachtet, so unsere Gedanken, die wir haben, die führen ja irgendwo zu Emotionen. Mhm. Positiv, negativ, motiviert, demotiviert. Das heißt, Gedanken führen zu Emotionen. Diese Emotionen führen dann zu Handlungen. Und diese Handlungen, wenn man die aneinander reiht, geben irgendwann unser Leben. So bedeutet, alles beginnt in unserem Kopf. So, und wir haben ungefähr 60.000 Gedanken, die wir pro Tag denken. So, und je nachdem, welche Studie man sich jetzt anschaut, sind ungefähr von diesen 60.000 Gedanken 70% negativ. So, das heißt, die restlichen 30% sind nicht positiv, sondern davon wiederum der größte Teil ist neutral. Und dann sind irgendwie so um die 10% sind positiv. So, und wenn ich mit nur 10% positiven Gedanken durchs Leben gehe, dann ist klar, dass mir vieles schwerfallen wird. Und man muss einfach verstehen, jeder führt Selbstgespräche. Die einen machen es ein bisschen lauter. Das sind dann die, die am Hauptbahnhof an der Treppe sitzen. Es gibt die, die machen es ein bisschen leiser. Aber wir alle stellen uns selbst Fragen, die uns selbst wieder beantworten. Und ich kann dir nur als Tipp mitgeben, achte mal darauf, was für Gespräche führst du mit dir. So, ich hatte zum Beispiel einen Glaubenssatz, als ich angefangen habe, mich mit Unternehmertum auseinanderzusetzen. Der hieß folgendermaßen, mein Glaubenssatz war, wer viel Geld verdienen will, muss hart arbeiten. So, wo steht das geschrieben? Wo gibt es ein Gesetz, dass man hart arbeiten muss, um viel Geld zu verdienen? So, und klar ist, wenn ich das glaube, was für Möglichkeiten und für Chancen werde ich sehen. Auf einmal habe ich nur harte, schwierige Sachen gesehen. Sondern wenn ich jetzt aber mit dem Glaubenssatz durch die Welt gehe, ich darf mit Leichtigkeit unglaublich viel Erfolg anziehen, sondern finde ich vielleicht die effizienten, die leichten Dinge, überlege, wie ich Sachen multiplizieren kann. Und einfach nur, weil ich anders gedacht habe, sehe ich andere Dinge. Das kann man so ein bisschen beobachten, auch zum Beispiel vielleicht, wenn man ein neues Auto sich anschaut, wenn man sagt, ich möchte jetzt das und das Auto kaufen, auf einmal sieht man auf der Straße nur noch dieses Auto. Mhm. Ja, und genauso kann man das mit Zielen im Leben auch machen. Wenn ich leichte Dinge suche, dann werde ich auch leichte Dinge finden.
Mhm. Ich glaube, das Spannende ist zu den Glaubenssätzen, die ja schon ganz, ganz früh bei uns implementiert wurden oder die dort gesät wurden und sich dann manifestiert haben, über die Zeit halt hinfort oder vorzudringen, ne? Um diese Glaubenssätze auch dann zu lösen, beziehungsweise sich dessen erstmal bewusst zu werden und dann daran zu arbeiten.
Ja, oft weiß man ja gar nicht, wo sie herkommen. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben einen Glaubenssatz gehabt, Geld ist schlecht, sind aber zu mir gekommen und wollten viel Geld verdienen. Solange du glaubst, dass Geld etwas Schlechtes ist, so wie willst du dann viel Geld anziehen? So, und vielleicht gab es irgendwann mal irgendeine Kindergärtnerin, die ich sowieso nicht mochte, die mir das gesagt hat. Und ich laufe heute noch mit diesem Glaubenssatz durchs Leben. Und es ist sehr manipuliert, werden wir sowieso rund um die Uhr von Medien, vom Fernsehen, wie auch immer. Und deswegen sollte ich mich lieber selbst manipulieren. Mhm. Ja, ich habe ein gutes Beispiel, was ich dafür mal gerne mache, ist so, man kennt ja Zombies, ja, so die kennt man aus Computerspielen, die kennt man aus dem Fernsehen. Ich habe immer gesagt, man trifft Zombies jeden Morgen um 7 Uhr in der Früh in der U-Bahn. Und immer wenn ich das erzähle, nicken wir alle, sagen, ja, stimmt, ich weiß, was du meinst. Und die Frage ist ja, wie verrückt ist es, dass die Leute wissen, was ich damit meine? So, wenn man jetzt sich diesen Zombie mal anschauen würde, in der Früh, man würde den so in der U-Bahn so wachschütteln, die Kopfhörer aus den Ohren ziehen und fragen, hey, wo fährst du denn gerade hin? So, dann ist die Frage, was würde Zombie uns antworten? Wahrscheinlich, ja, in die Arbeit. So, wenn wir jetzt Zombie fragen würden, warum fährst du denn in die Arbeit? So, dann würde Zombie wahrscheinlich in den allermeisten Fällen antworten, weil ich muss. So, die allermeisten Menschen fahren jeden Tag irgendwo hin, wo sie wirklich glauben, sie müssen dorthin. Sie wissen gar nicht, dass es kein Gesetz gibt, dass du erschossen, gesteinigt, erhängt wirst, wenn du da nicht hinfährst. So, und wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich das Gefühl habe, ich muss dorthin, so mit wie viel Energie werde ich dort sitzen, mit wie viel Energie werde ich nach Hause fahren. So, und wenn Zombie jetzt nach Hause kommt, wo setzt sich Zombie dann als allererstes hin?
Ja, vor dem Fernseher. Wahrscheinlich.
Genau, ja, vor seinen, keine Ahnung, 75 Zoll Flatscreen-Fernseher, weil den hat er sich gerade noch so finanzieren können, schaut sich dann dort das Leben der Menschen an, die irgendwas gemacht haben aus ihrem Leben und geht danach schlafen. So, das macht er einen Tag, eine Woche, einen Monat, vielleicht ein Arbeitsleben. So, und hat nie die Zeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen, was er eigentlich selbst vom Leben möchte. So, und ich glaube, das ist eins der gefährlichsten Dinge, die dir im Leben passieren können. Wenn du nicht genau weißt, warum du in der Früh aufstehst, wenn du nicht genau weißt, warum du Dinge machst, dann wirst du trotzdem Dinge machen, aber halt für die Ziele anderer. Mhm. Und das sehe ich als sehr, sehr gefährlich.
Das sind einerseits, wenn wir das vielleicht noch kurz ergänzen, die Glaubenssätze, die schon mal weit zurück entstanden sind, gleichzeitig vermutlich aber auch zu einem Großteil, das sind vielleicht nicht dann Glaubenssätze, aber Verhaltensweisen, die daraus resultieren, von den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Also wenn sich ne, an diese Zombie-Filme erinnert. Die Zombies kommen ja auch meistens dann nicht alleine, sondern es sind viele Zombies drumherum. Also vielleicht auch nochmal das Thema, ne, wer, also mit wem umgebe ich mich und worauf arbeiten die so hin und schließe ich mich dann an, das ist das Thema Gruppe dann in dem Moment.
Ja, man wird es unterbewusst immer kopieren, ja, wie Menschen um einen herum sind. Das ist ja der Grund, warum Eltern einen so stark prägen, weil man mit Eltern viel Zeit verbringt. Das ist warum die Freunde in der Schule und heute die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ein gutes Beispiel ist, mit wem gehst du ins Fitnessstudio? Gehst du mit dem ins Fitnessstudio, der nur halb so viel Gewicht wie du drücken kann, weil du dich dann cool fühlst und sagst, boah, ich bin so viel besser? Oder suchst du dir halt den, der halt doppelt so stark ist wie du, wo du dich in Anführungsstrichen schlecht fühlst oder getriggert und sagst, boah, in diesem Umfeld möchte ich noch mehr erreichen. Ich habe jemanden, der es noch besser kann als ich. Ich kann von ihm lernen. Ich habe auch noch viele, viele Freunde aus meiner Jugend, aber ich muss trotzdem stark darauf achten, was übernimmt man und was übernimmt man nicht an Einstellungen und Glaubenssätzen. Ja.
Ja. Gut, dann lass uns zum dritten Punkt kommen. Mhm.
Der dritte Punkt, ich habe mir das aufgeschrieben, die Überschrift hart arbeiten. Weil ich habe sehr oft gehört aus meinem Umfeld, Christoph, du bist total der Workaholic. Ja, du arbeitest rund um die Uhr, du bist an Weihnachten nicht da, du feierst deinen eigenen Geburtstag nicht. Also es gab, heute ist es nicht mehr so, aber es gab mal Zeiten, da habe ich wirklich sehr, sehr von außen hart gearbeitet. So, und ich habe immer gesagt, ich arbeite nicht hart, sondern eigentlich bin ich faul. So, das heißt, ich mache einmal eine Sache so mit Vollgas, dass dann für immer alles gut ist. Also die Alternative davon ist ja so, sein ganzes Leben so 70% zu geben. Vielleicht kannst du 70% Menschen, die so unterm Radar fliegen, das vom Arbeitgeber gerade so nicht ausgestellt werden, dass sie aus dem Freundeskreis nicht rausfliegen. Sondern klar, es ist ein Mensch, der sein ganzes Leben 70% gibt, der wird unterm Strich viel, viel mehr gearbeitet haben, als jemand, der vielleicht für 5 oder für 10 Jahre die Zähne zusammenbeißt und mal richtig Gas gibt. Mhm. Sich etwas aufbaut, also quasi einen Kuchen backt, von dem man den Rest seines Lebens essen kann. So, und dafür ist aber meiner Meinung nach sehr wichtig zu verstehen, es ist ein Riesenunterschied, ob ich hart arbeite oder ob ich viel arbeite. Ich habe immer viel gearbeitet, aber nie hart. So, und man kennt es ja, es gibt so manchmal auch so Situationen, ich hatte das auch mal, wo man sagt, oh, ich habe irgendwie total wenig gearbeitet, aber es hat sich so hart angefühlt. So, das heißt, bau dir deine Umgebung, deine Arbeit, die Tätigkeiten, die du hast, so auf, dass du Freude daran hast. Ja, das ist ein bisschen wie ein Spiel ist. Ja, ich habe Unternehmertum immer wie ein Spiel empfunden. Ja, man muss so Level aufsteigen, Fähigkeiten freischalten. Und ich habe als kleines Kind schon mal gerne gespielt und jetzt spiele ich halt im echten Leben. Und solange du Spaß hast an der Sache, dann ist es auch, dann lass dich von niemandem einreden, dass du davon nicht viel machen sollst. Weil, also ich bin jetzt kein Arzt, aber ich bin davon überzeugt, dass solche Sachen wie Burnout nicht von zu viel Arbeit kommen, sondern von Arbeit, die man nicht gerne macht. So, wenn man jeden Morgen aufsteht und eigentlich keine Lust drauf hat oder keinen Einfluss darauf, wie die Ergebnisse sind, dann ist es hart.
Ja, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das hatte ich auch, ich glaube, in dem Buch von Simon Sinek, Leaders Eat Last, dass dieses Thema, wenn ich Einfluss und Selbst, oder zumindest den Eindruck von Selbstbestimmtheit, ne, auch auf meine Arbeit habe und auch als Angestellter, also wenn ich dort das Gefühl habe, ich kann gestalten, ich habe hier Einfluss auf das, was ich tue und wie ich es tue, dann führt das zu weniger negativen Effekten. Dann gehen auch die Leute glücklicher nach Hause, lassen den Frust nicht am Partner, an den Kindern und so weiter aus. Also dieses Thema, wie man die Arbeit erledigen kann und wie viel Freiheit man da hat, hat dann sehr wohl einen Effekt darauf, wie gesund man dann ist und auch ja zum Wohle der Kinder, die man dann zu Hause nicht anschreit, weil man irgendwie genervt von der Arbeit ist. Also hat viele, viele Effekte, die Art und Weise, wie wir da arbeiten können.
100%ig.
Und gleichzeitig, ja, ne, ich glaube, wir kennen das als Unternehmer alle. Es gibt immer so diesen, also Zeiten, wo du richtig ja, auch sprinten musst, wo wirklich viel ansteht. Ich glaube, was viele, und da schließe ich mich ein, ist häufig so ein Punkt, dass man überlegen sollte, welche Strukturen baut man im Zweifel auf. Also baut auch gleich mit, damit man beim nächsten Mal dann das einfacher ist. Das ist, glaube ich, auch in der Programmierung ein super Thema. Ne? Kein Coder möchte gerne dokumentieren, aber 3 Jahre später fragen sich dann alle, oh Gott, warum wurde das hier so und so gebaut? Wenn man am Anfang diese Extrameile gemacht hätte, schön die Prozesse zu dokumentieren, schön die Strukturen aufzusetzen, dann spart man sich hinten raus auch sehr, sehr viel Doppeltarbeit oder Dreifacharbeit.
Das ist eine total gute Ergänzung. Ich mag auch dieses Programmierbeispiel sehr gerne, was du da gerade gemacht hast, weil heute sagt man, boah, das ist jetzt diese Extrameile, die bezahlt mich ja heute nicht, ja. Das zu dokumentieren, da verdiene ich kein Geld, das kostet mich nur extra Arbeit. Aber ja, selbe Spiel wie das, was wir vorher hatten. Diese Zeit, die ich heute investiere, sorgt halt dafür, dass ich später weniger Zeit investiere.
Das Problem ist halt nur, du siehst die Effekte immer so zeitversetzt. Das ist ja genauso wie mit dem Sport oder eben der ungesunden Ernährung. So, es macht es nicht schlimm, wenn du jetzt jeden Tag, oder du siehst erstmal keine Effekte, wenn du jetzt jeden Tag einen Schokoriegel isst. So. Die Effekte siehst du halt erst Jahre in der Zukunft. So, genauso wie es eben nicht sofort einen Effekt macht, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst, dann siehst du nicht nach einem Monat, dass dein Körper sich anfängt zu transformieren. So, was du weißt, es wird passieren, früher oder später. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber das ist für uns Menschen halt so schwer, dass wir oft weder die negativen noch die positiven Effekte sofort sehen, sondern halt immer erst in der Zukunft. So, und das uns aber immer wieder bewusst zu machen. Also das müssen wir einfach tun, sonst haben wir halt nicht den Anreiz. Ja. Oder sonst scheint das mit dem Anreiz so schwer zu sein.
Ja, das ist eine der großen Fähigkeiten, die wir Menschen, die Spezies Mensch hat, ist dieses Vorfreude. Also heute etwas machen für etwas, was weit in Zukunft kommt. Mhm. Und das ist auch die bestbezahlteste Fähigkeit. So, weil wenn man mal darüber nachdenkt, die Berufe, wo du das Ergebnis sofort siehst, sind in der Regel Berufe, die schlechter bezahlt werden. Mhm. So, wenn ich jetzt, aber weil es sich halt cool anfühlt. Also wenn ich jetzt heute Maurer bin, Stein, 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 Mauer, 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 Haus. Das heißt, ich sehe sofort das Ergebnis. Aber heute etwas zu leisten, was für in 2, in 3, in 4 Monaten vielleicht erst in mein Leben kommt, erfordert viel Disziplin. Ja. und Vorstellungskraft, vor allem auch sich in diese Zukunftsperspektive reinzuversetzen, daraus Motivation zu schöpfen, heute etwas zu machen. Und das ist auch, was viele Leute falsch machen, meiner Meinung nach, wenn sie sagen, ich möchte selbstständig oder unternehmerisch tätig werden, ist, dass sie eben nicht Unternehmer werden, sondern Selbstständige. So, weil die meisten oder viele verlassen das Angestellten-Dasein für mehr Freiheit.
Ja, zuständig.
So, und werden dann selbstständig. Wenn ich jetzt ein klassischer Selbstständiger nehme, Arzt, Notar, Rechtsanwalt, egal. Ich bin ein Arzt, ich bin ein Spezialist für Knie. Die ganze Welt, kann auch ein Fachbegriff ist, die ganze Welt kommt zu mir, weil ich der Spezialist für Knie bin. So, und dann kann ich so viel versuchen, mich zu expandieren, neue Gerätschaften einzuholen, größere Berufsflächen, Praxisflächen. Deswegen werde ich trotzdem nicht mehr Patienten bekommen, weil die Patienten kommen ja wegen mir. Ja. Wegen meinem Ruf. Und wenn ich im Urlaub bin, dann laufen meine Fixkosten zu Hause weiter. Das heißt, es ist genau dasselbe Spiel wie beim Angestellten auch. Es ist immer noch Zeit gegen Geld, hoffentlich mit einem deutlich höheren Stundensatz, aber auch mehr Risiken und Stress.
Ja.
So, deswegen für die Leute, die sagen, ich mache es wegen Freiheit, überlegt euch mal, wie kann ich ein System schaffen? Ein System, das für mich arbeitet. Ob das jetzt Mitarbeiter sind, heute eine KI, ob das ist egal. Ein System, was mich überflüssig macht. So, weil dann kannst du dein Geschäft multiplizieren. Du kannst dich aus deinem Tagesgeschäft rausnehmen. Du kannst mehr am Unternehmen arbeiten. Und das ist das, was dann auch nicht am ersten Tag, aber irgendwann dazu führen kann, dass es irgendwann auch wirklich passiv wird und dass du dir ein Stück Freiheit damit eben erarbeitest.
Ja, eine wichtige Aufgabe auch für Unternehmer, ne? Etwas zu bauen, was von ihnen unabhängig ist, ist auch Frage der Verantwortung. So, weil im Endeffekt das Unternehmen wird größer und größer, bedient Kunden, hat Partner, Mitarbeitende und dann darf das eigentlich nicht an dir hängen, weil dann hast du deinen Job nicht gemacht als Unternehmer. Gut, kommen wir zum vierten Punkt.
Punkt Nummer vier ist: gute oder erfolgreiche Menschen haben Mentoren. Nichts macht mich so wütend wie Menschen, dass sie sagen, auch in meinem engeren Umfeld, wenn ich das manchmal erlebe, die sagen, boah, Christoph, ich kann das schon so gut, ich brauche niemanden mehr, der mich coacht oder der mir etwas beibringt. So, zeig mir irgendeinen Profisportler auf diesem Planeten, der nicht Coaches hat oder Trainer. Zeig mir irgendeinen Politiker, der nicht einen Beratungsstab an etlichen Mitarbeitern hat, die in den einzelnen Bereichen halt noch besser sind als er. So, alle Menschen, die sehr erfolgreich sind, sind sehr, sehr gute Kopierer, stecken ihr Ego auch mal weg, hören anderen Menschen zu und versuchen, Menschen um sich herum zu versammeln, die gezielte Dinge besser können als man selbst. So, und das macht einen Unternehmer meiner Meinung nach auch aus. Du musst halt Menschen zusammenführen, die in einzelnen Bereichen besser sind als du. Und deswegen unterschätze das nicht. Schau, dass du so früh wie möglich jemand findest, der dich coacht, der einen Mentor für dich spielt. Und das klingt immer so schwierig, einen Mentor zu finden, weil jemand, der schon erfolgreich ist, der schon eine Firma hat, der schon viel Zeit investiert, der hat doch gar keine Zeit, gar keinen Nerv, sich um mich zu kümmern. Meine Erfahrung ist doch, hat der schon, weil der irgendwann mal ja angefangen hat wie du. Der weiß, wie sich das anfühlt, der sieht in deinen Augen das Leuchten, dass du das unbedingt möchtest, dass du bereit bist, auch was zu geben. Und es wird ihn an ihn selbst erinnern, wenn du den richtigen findest. Und deswegen ist es gar nicht so unglaublich schwer, jemanden zu finden, der einen ja am Ende auch coacht. Also ich selber zum Beispiel auch, wenn jetzt irgendwer zu mir kommt, ich hatte das jetzt erst vor einer Woche wieder, da war ich beim Essen mit meiner Freundin im Restaurant und da war der Kellner, war unglaublich nett. Er war so ein junger Typ, der hat uns bedient, als wäre das sein Laden. So, und dann sage ich, hey, ich muss dir mal ein Kompliment geben. Ich habe selten jemanden erlebt, der mit Gästen so gut umgeht wie du. So. Und dann hat er gesagt, danke, ist wieder gegangen, kam dann wieder und sagt, hey, ich habe vorher gesehen, mit welchem Auto ihr hierher gekommen bist, darf ich kurz fragen, was du beruflich machst. So, dann habe ich mir kurz erzählt, was ich mache. Und dann gesagt, hey, kann man sich denn von dir coachen lassen oder in deiner Firma anfangen? So, ich habe jetzt nächste Woche mit ihm ein Gespräch, wo wir uns anschauen, ob ich den irgendwo in meine Firmen angliedern kann. Mhm. So, natürlich mache ich das, wenn so ein Typ oder ein Mädel zu mir kommt, wo ich merke, hey, der möchte wirklich. Und das kann ich nur raten, such den Mentor. Und eben auch, was du vorher gesagt hast, die richtigen Netzwerke, das richtige Umfeld. Geh irgendwo hin, wo es erstmal unangenehm ist, weil du merkst, boah, irgendwie sind alle schon ein Stück weiter als ich, da wo es ein bisschen zwickt, weil dann wirst du dich auch schneller weiterentwickeln. Mhm.
Das ist das Thema auch mit der Komfortzone. Ne? Du musst da ja ein bisschen raus, auch wenn es im ersten Moment unangenehm ist. Aber wie beim Sport, ne? Du musst dich halt immer ein bisschen strecken. Es muss ja immer ein bisschen, also nicht überstrecken. Man hast eine Muskelverletzung am Ende des Tages. Aber immer ein bisschen mehr. Und dann ist das wie so ein Flywheel am Ende des Tages wahrscheinlich. Und genau, ich glaube, es ist auch nicht so schwer, jemanden zu finden, weil die Leute ja auch gerade, wenn sie dann den Weg schon gegangen haben, auch Spaß daran haben, Dinge zurückzugeben. Also da verändert sich ja oftmals auch diese Motivation. Und dann ist es mehr dieses Wissen teilen, weitergeben. Also insofern, ja, ist es, glaube ich, da ganz gut möglich.
Ich meine, das, was wir gerade machen, ist ja ein perfektes Beispiel dafür. Weder du noch ich verdienen an diesem Podcast irgendetwas. Ja, das ist ja am Ende einfach nur ein Dienst, den Leute halt machen und sagen, hey, das hätte ich mir auch irgendwann mal gewünscht. Ja. Also die Leute, die zu mir in den Podcast kommen, meine Gäste, sagen mal so, Christoph, ich habe gar nichts zahlen müssen mehr zu kommen. Was ist eigentlich dein Business Case dahinter? Wie, also das sag ich, es gibt kein Business Case. Niemals wäre ein Podcast für mich so lukrativ wie meine anderen Geschäfte. Ich mache ihn aber trotzdem sehr gerne. Erstens, weil ich natürlich cool finde, selber Menschen gegenüber zu sitzen, die Fragen zu stellen, die mich interessieren, aber eben halt, um auch ein bisschen was zurückzugeben.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Dann kommen wir zum fünften Punkt, Halbzeit, jetzt auf unserer Liste.
Jawohl. Der fünfte Punkt ist ein Punkt, der bei vielen Menschen in meiner Erfahrung auf Gegenwehr stößt, und zwar das Thema Verkauf. Erfolgreiche Menschen sind gute Verkäufer oder sie haben zumindest sehr gute Verkäufer um sich herum. So, und das Gefährlichste, was man beim Thema Verkauf haben kann, sind wieder komische Glaubenssätze. Sowas wie Verkaufen ist schlecht oder ich kann gar nicht verkaufen. So, glaub mir, du kannst verkaufen. Das ganze Leben ist Verkauf. So, wenn du irgendwann mal ein Date hattest, dann hast du dich verkauft bei diesem Date. Wenn du irgendwann mal eine Gehaltsverhandlung hattest, hast du dich verkauft. Wenn du allein im Freundeskreis, wenn es um die Scheidung geht, was man jetzt macht. Also das ganze Leben, alles ist Verkauf. So, und zu sagen, Verkauf ist mir nicht wichtig, ist wie zu sagen, das Leben ist mir nicht wichtig. Mir ist nicht wichtig, dass ich die Dinge mache, die mir am Herzen liegen. So, Verkauf ist ein Instrument, das gut oder schlecht natürlich genutzt werden kann, braucht man nicht drüber reden. Aber die Fähigkeit zu verkaufen ist das Einzige, was dich am Ende Geld verdienen lässt. So, es gibt keine Firma auf diesem Planeten, egal ob jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung, es gibt kein Unternehmen, das Geld verdient ohne Verkauf. So, und das ist auch der Grund, warum der Top-Vertriebler bei BMW immer mehr verdienen wird als der Ingenieur, der das Auto baut, weil der Firma halt mehr Geld einbringt. Und deswegen brauchst du für dich selbst eine gute Beziehung zum Verkauf. Im besten Fall lernst du Verkauf richtig gut zu machen. Und meiner Meinung nach auch ein introvertierter Mensch kann ein sehr guter Verkäufer werden, wenn er es authentisch macht auf seine Art. Und wenn du es nicht kannst dann oder nicht möchtest, dann such dir einen Top-Verkäufer, der an deiner Seite in deiner Firma sitzt und das gut kann. Mhm. Weil am Ende wird das einen riesen Impact haben auf deinen Erfolg am Ende des Tages.
Ja, genau. Ne? Viele sagen ja, mir liegt das nicht. Also vielleicht gar nicht so die Einstellung, das ist nicht wichtig, sondern oftmals, gerade bei Selbstständigen, mir liegt das nicht. Und es gibt halt ganz viele andere Tätigkeiten, die dann mehr Spaß machen. Ne? Nochmal ein bisschen an der Website rumarbeiten, nochmal einen Social-Media-Post machen, was auch immer. Aber sich um diese Verkaufspipeline zu kümmern, das wird dann immer weggeschoben.
Ja, weil es halt unangenehm ist. Ja. Es ist halt, wir Menschen, keine Ahnung, wo das herkommt, wahrscheinlich irgendwo aus der Steinzeit. Ja. Das Schlimme am Verkauf ist ja das potenzielle Nein, was man hören kann. Ja. Ich spreche mit irgendjemandem und dann sagt er mir ganz, ganz böse ins Gesicht, nein, ich will nicht. So, vielleicht, um das mal umzuprogrammieren im Kopf, wenn du nicht auf jemanden zugehst, dann hast du mit ihm keinen Termin, du hast mit ihm keinen Abschluss, er ist nicht Kunde geworden. Wenn du auf ihn zugehst und er sagt nein, dann hast du genauso wie davor auch keinen Kunden gewonnen. Das heißt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du danach genau da stehst, wo du davor auch standest. Aber es gab mal eine Zeit, wo in Steinzeit, wenn du ein Nein bekommen hast, wenn du quasi verstoßen wurdest aus deiner Gruppe, bist du halt gestorben. Ja, und das ist irgendwie komischerweise in uns noch drin. Vollkommen irrational, aber wir haben es in uns. Und wenn man das einmal sich rational erklärt, dass es gibt nichts, was passieren kann, dann glaube ich, fällt einem das schon mal deutlich leichter. Also das typische Beispiel sind ja so, wenn man so Gründerpaare zum Beispiel sieht, hätte viele Gründerpaare bei mir. Da gibt es in der Regel immer so diesen Techie, ja, der so programmiert und so im Backend so arbeitet, der aber gar nicht mit Menschen reden kann oder möchte. Mhm. Und dann gibt es so den outgoing, rot strukturierten Typ, der noch nie in seinem Leben eine Excel-Liste gesehen hat, der aber gut mit Menschen sprechen kann. Das ist in der Regel ja so eine starke Kombi, wo sich zwei Menschen ergänzen. Wenn du den Techie jetzt aber in einer ruhigen Minute mal fragst, dieses unglaublich coole Produkt, was du da gebaut hast. Warum ist es denn so viel besser als alle anderen? Und du lässt den mal erklären, dann wirst du merken, der hat auch Leuchten in den Augen, der hat auch Begeisterung, der ist auch ein Top-Verkäufer, der weiß es nur nicht.
Ja, ich glaube, das ist so das Thema, ne? dass man diese negative, weil es hat bestimmt schon mal jemand oder jeder von uns erlebt, ne? Er hat sich irgendwas aufschwatzen lassen, was man am Ende nicht haben wollte, so, oder wo man dann verärgert war. Und das ist dann so dieses Bild, dann sind wir wieder bei diesen Glaubenssätzen am Anfang, was wir halt von Verkauf haben. Ne? Ich versuche da jemanden zu überzeugen, irgendwas zu kaufen. Und wenn man es aber auf das eigene Produkt dreht, ne? Du versuchst ja nicht jemanden zu überzeugen, etwas zu verkaufen, sondern du versuchst, die Vorteile deines Produkts so rauszustellen, dass der andere weiß, oh, das hilft mir, um mein eigenes Ziel zu erreichen. Dein Produkt soll ja im Endeffekt einfach nur dazu dienen, dass jemand anderes seine Ziele erreicht. Dann musst du es eben nicht mehr als Verkauf deklarieren, sondern es ist eine Erklärung, es ist ein Vorstellen, es ist ein Darstellen. Natürlich musst du am Ende auch irgendwann sagen, okay, jetzt kommen wir zum Deal. Das ist dann vielleicht nochmal die nächste Hürde, die da genommen werden muss. Aber du stellst dein Produkt halt einfach vor, so, und zeigst auf, warum es so hilfreich ist. Und jeder, und dann kommen wir nochmal zu dem Warum, was du gemacht hast, wenn ich ja das mache, was ich gerne mache, dann kann ich auch sicher sein, dass ich ja ein gutes Angebot habe. Dass ich hier nicht irgendwas verkaufe, was derjenige nicht braucht, sondern dann habe ich ja etwas, von dem ich überzeugt bin, es hat einen Mehrwert. Und das wird dann auch der andere feststellen. So, er muss es aber eben nutzen und dazu muss ich es vorstellen und verkaufen.
Ja. Ja, im besten Fall passiert der Verkauf im Kopf deines Kunden. Ja, also für mich ist Verkauf Probleme lösen. Was bedeutet, ich muss die Probleme meines Kunden erstmal kennen. Was bedeutet, ich stelle erstmal Fragen. Ich weiß, was die Situation ist. Ich fühle mich da wirklich rein. Und dadurch wird mir der Kunde auch wirklich wichtig, wenn ich seine Situation kenne. So, und jetzt kenne ich das Problem. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe die Lösung dafür oder ich habe sie nicht. So, wenn ich sage, ich habe sie nicht, dann ist auch fein, dann spreche ich mit dem Nächsten. So, es muss ja nicht jeder Kunde werden. So, wenn ich aber die Lösung habe, dann präsentiere ich die Lösung. Und diese Diskrepanz zwischen das Problem, das der Kunde hat, und die Lösung, die er präsentiert bekommt, ist ja am Ende das, was in seinem Kopf den Abschluss erzeugt. So, aber das wird niemals passieren, wenn ich mit ihm über sein Problem nicht gesprochen habe und über meine Lösung.
Ja, das ist, glaube ich, guter Punkt. Genau, und ich glaube, an der Stelle können wir auch nochmal auf einen Podcast hinweisen, den du mit unserem Mitgründer, Herr Gewilz, hattest, der bei uns im Key-Account vor allen Dingen tätig ist und genau das jeden Tag macht, mit all unseren Partnern über ihre Probleme spricht und auch Lösungen vorstellt. Und was er, und das vielleicht jetzt als neu, um neugierig zu machen für euren Podcast, was er schon ganz früh auf dem Schulhof angefangen hat, aber das wollen wir jetzt nicht verraten. Von daher, schaut euch den Podcast an.
Eine Sache kann ich sagen, weil diese Episode muss man tatsächlich bewerben, meiner Meinung nach. Ich habe Helge, hat er mit dir gemeinsam für Gründer.de gegründet, eine unglaublich, unglaublich erfolgreiche Plattform, wo man aber euch, die Personen dahinter, bisher wenig gesehen hat, wenig kannte. Helge war davor noch nie in irgendeinem Podcast und das ist eben diese versteckte Geschichten von Menschen, die, also ich glaube 15 Mal ist mir die Kinnlade runtergefallen in dieser Episode, weil Helge halt von Dingen erzählt, wo ich gesagt habe, das habe ich so von einem Unternehmer noch nie gehört und er hat diese Geschichte bisher eben noch nie erzählt gehabt und ich kann nur sagen, das war auf jeden Fall spannend, ja.
Und Verkauf ist da auch ein wichtiges Thema. Jetzt kommen wir aber zum Punkt Nummer 6.
Jawohl, Punkt Nummer 6 hat mir ganz am Anfang auch schon kurz angekratzt, das Thema Zielsetzung. Klar ist, man kann auch ohne Ziele viel arbeiten. Man kann auch ohne Ziele Dinge erreichen. Es macht nur alles viel schwieriger und viel ineffizienter. Also ich habe immer mein Bild davon ist, stell dir vor, ich stelle dich mitten auf eine Wiese und ich verbinde dir die Augen. Und ich sage, lauf mal los. So, dann beginnst du zu laufen und dann sage ich jetzt, lauf schneller und ich versuche dich irgendwie zu motivieren und sage, hey, wenn du jetzt noch schneller läufst, sondern irgendwann beginnst du zu rennen. So, das Problem ist, alle Menschen, auch ich, haben einen Links- oder einen Rechtsdrall, wenn wir gehen. Bedeutet, ich habe verbundene Augen, dann werde ich mich auf dieser Wiese einfach die ganze Zeit nur im Kreis drehen, nach links oder nach rechts. Und wenn ich jetzt sage, lauf schneller, dann wirst du halt einfach nur über dich schneller im Kreis drehen. Und ein Ziel zu haben im Leben ist, wie die Augenbinde wegzunehmen. Also das heißt, alles, was ich ab dem Moment mache, ist eben zielgerichtet und bringe mich dorthin, wo ich möchte. Und nichts ist frustrierender, als über Jahre hinweg Dinge gemacht zu haben, Gas gegeben zu haben, auf Sachen verzichtet zu haben, um dann zu merken, okay, ich bin jetzt irgendwo gelandet, wo ich eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, gar nicht hin wollte. So, deswegen, egal wie man das macht, setzt sich irgendwie mit Zielen auseinander. Halt es schriftlich fest. Schreib dir mal auf, was sind Dinge, ohne die du diesen Planeten nicht verlassen möchtest. Such dir Bilder, die irgendwas auslösen bei dir, die irgendwas erzeugen. Ich habe, als ich das erste Mal Ziele definiert habe, ich so eine Zielcollage erstellt. damals, ich war 19, also das ist jetzt 15 Jahre her, da war damals ein Audi A5 drauf, da war ein Wakeboard drauf, weil ich mehr Wakeboard fahren wollte. Da waren alle Sachen, die ich so im Leben wollte und Urlaub und Partnerin. So, und ich habe diese Zielcollage nicht ernst genommen. Ich habe nicht gewusst, was für eine Macht so eine Zielcollage haben kann, habe die halt irgendwie nach ein paar Wochen wieder beiseite gelegt und habe die jetzt vor 1-2 Jahren wieder gefunden. An so einem Stapel alter Dokumente, habe die so rausgeholt und alles, was auf dieser Zielcollage drauf war, ist in mein Leben gekommen. Also ich habe gar nicht mehr gewusst, dass das Auto da drauf war, aber genau dieselbe Farbe, genau dieselben Felgen. So, deswegen, das ist wie einen Magneten im Unterbewusstsein aufzubauen. Wenn dein Unterbewusstsein weiß, was du möchtest, wird es mit dir gemeinsam arbeiten, wird dir Sachen ermöglichen. Umgekehrt, wenn du das nicht machst, dann eben nicht. Ja, und schau, dass du dich immer wieder daran erinnerst. Bei mir hängt meine Zielcollage bei mir zu Hause am Badspiegel. Wenn ich die Zähne putze, sehe ich die. Ich habe die jetzt Bildschirm im Hintergrund, wenn ich mein Handy aufmache. Ich habe überall, wo ich bin, sehe ich, warum mache ich Dinge. So, und das ist für mich wie eine extra Stunde Schlaf, ja, sich bewusst zu machen, was man eigentlich möchte. So, wichtig ist aber auch, nicht in die Träumerei zu verfallen, ja, weil sich nur Sachen zu wünschen, bringt am Ende auch nichts, sondern wichtig ist, dass nach dieser Zielsetzung, was man möchte, auch ein klarer Plan folgt. Ganz einfach. Heute stehe ich hier, da möchte ich hin. Was ist der Weg? Was sind die einzelnen Schritte, die ich gehen muss, um dort am Ende des Tages hinzukommen? Und dafür kann ich auch noch einen Tipp geben. Verpflichte dich Menschen gegenüber, deren Meinung dir wichtig ist. Also, ich bin kein Fan davon, in die Welt zu gehen und allen zu sagen, boah, ich bin so krass, ich mach das, sondern lass deine Taten sprechen. Aber wenn du Menschen hast, die du wirklich liebst, Mama, Papa, Freundin, Partnerin, Geschäftspartner, was weiß ich, erzähle den Menschen von den Dingen, die du erreichen wirst. Das hat mir immer sehr, sehr geholfen, weil man hat eine zusätzliche Verpflichtung. So wie bei dem Beispiel Sport, was du fährst, ist der Trainingspartner, mit dem man gemeinsam geht, der halt dazu führt, dass ich nie das Training absage, weil ich habe mich ja noch eine Person mehr gegenüber verpflichtet.
Ja.
Ziele bewusst machen, Ziele planen, verpflichten. Das sind so die drei Schritte, die mir sehr geholfen haben.
Ja. Und sich auch halt von einem, ja, sagen wir mal, großen Ziel nicht abschrecken zu lassen, sondern das halt runterzubrechen. Ich glaube, das ist auch oft ein Punkt. Ne? Viele sehen halt diesen großen Berg. Aber genauso wie jede Wanderung halt unterteilt werden kann in verschiedene Schritte, kannst du halt dieses große Ziel in ganz viele Unterschritte oder Teilziele runterbrechen und dann wiederum auch Maßnahmen, sodass du halt wirklich einen handelbaren ersten Schritt machen kannst. Ne? Weil das ist, glaube ich, oftmals so dieses Thema, oh Gott, wie gehe ich jetzt auf dieses große Ziel los? So. Nee, du gehst ja nicht zuerst auf dieses Ziel los, du gehst ja Teilziele an und dann sind es halt Teilschritte, die du machst und so kannst du ein ganzes Jahr runterbrechen auf Quartale, Monate, Wochen und am Ende dann sogar deine Tagesplanung darauf ausrichten und dann weißt du, dass das, was du heute machst, auf das, was du, wo du in 12 Monaten sein möchtest, ja, einzahlt.
Ja, also man merkte, du hast dich damit auch schon auseinandergesetzt, du hast diese Erfahrung auch schon gemacht, also ich auch, ja, es ist sehr häufig so, wenn man sich ein sehr großes Ziel steckt, so eine riesige Vision, dass es fast lähmend sein kann, man sagt, oh, ja. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ja, nein, aber unterschätze die Macht dieser kleinen Ziele nicht. Also ich finde zum Beispiel, eins der ersten Ziele, die man sich ersteckt am Tag, ist aufstehen. Man geht ja am Abend mit einem Ziel ins Bett. Ich stelle meinen Wecker auf, keine Ahnung, 7 Uhr, 8 Uhr, egal welche Uhrzeit das ist, mein Wecker ist auf 8 Uhr. So, und dann klingelt der Wecker um 8 Uhr und dann, was machen viele Menschen? Als erste Handlung des Tages, sie drückt auf diesen Snooze-Button, um 5 Minuten später aufzustehen, um noch ein bisschen liegen zu bleiben. So, natürlich wirst du wegen 5 Minuten keine Ziele verpassen. Aber was ist es, was du deinem Unterbewusstsein sagst? Das, was ich mir gestern vorgenommen habe, ist mir heute schon egal. Oder ich kann es heute schon nicht mehr einhalten. Die erste Amtshandlung, die du am Tag gemacht hast, ist, deine eigenen Ziele nicht ernst zu nehmen. Dann stell halt den Wecker auf 8.05 Uhr oder auf 8.10 Uhr, aber dann, wenn der klingelt, steh auf. Ja. Was passiert dann? Du merkst, okay, Dinge, die ich mir vornehme, setze ich um. Du hast ein Erfolgserlebnis. Dieses Erfolgserlebnis führt zum höheren Selbstbewusstsein. Mit diesem höheren Selbstbewusstsein kannst du dir dann größere Ziele stecken, wenn du die dann wieder erreichst und so weiter. So, das ist ein positiver Kreislauf, kann aber auch ein negativer Kreislauf sein, wenn ich mir eben zu große Ziele stecke, an denen ich dann am Ende scheitere, mich dann schlecht fühle und mir dann kleinere setze.
Mhm. Ja. Naja, es ist, ne, so wie man die kleinen Dinge tut, so tut man dann auch alle Dinge, ne? Und wenn du dir das genauso vorstellst, du hast jetzt die Aufgabe, eine E-Mail zu schreiben und dann, okay, ich check erstmal noch eine Website oder die News. Und also es ist immer wieder dann dieses kleine Muster, ne? Bevor ich eigentlich loslege, obwohl ich loslegen will, wie mit dem Aufstehen, mache ich irgendwas anderes. Und das summiert sich dann schon über die Zeit, ne? Weil dann sind das 5-mal am Tag 5 Minuten oder 10 Minuten, da hast du schon eine ganze Stunde verloren. So, das ist dann schon ein Problem. Gut. Dann lass uns zum Punkt 7 kommen.
Punkt Nummer 7 ist auch eine Sache, die man bei erfolgreichen Menschen wirklich spürt. Das ist das Thema Verantwortung übernehmen. Es ist sehr leicht zu sagen, ich übernehme Verantwortung. In der Praxis ist es manchmal gar nicht so einfach. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Du standst mit deinem Auto bestimmt schon mal im Stau. Und ich kenne das von mir, man ärgert sich dann, warum das so passiert. Ja? Warum fährt der in dem Alter überhaupt noch Auto? Warum hat der im Winter Sommerreifen? Wieso kann der nicht einfädeln? Also irgendwie sind alle irgendwie schuld an der Situation, in der man steckt. So, das Ding ist aber, als ich das Auto irgendwann gekauft habe, war mir ja schon bewusst, dass ich mit diesem Auto irgendwann im Stau stehen werde. Es ist ja nicht so, dass ich sage, wenn ich jetzt einen Audi, BMW, Mercedes kaufe, mit diesem Modell werde ich nie im Stau stehen. So, das heißt, ich habe den Stau ja mitgekauft. Ich habe mich irgendwann entschlossen, alle Vorteile des Autos zu haben, aber auch den Nachteil, damit mal im Stau zu stehen. Das heißt, ich bin schuld. Wenn ich dann aber im Stau stehe, wäre es dann auf einmal schuld, alle anderen. So, und das ist das beste Rezept dafür, nicht erfolgreich zu werden. Wenn man sich in Situationen so fühlt, als könnte man sie nicht verändern, weil man keine Verantwortung hat. Ich habe zum Beispiel auf einem Seminar mal gesagt, jeder Mensch, wenn das möchte, kann erfolgreich werden. So, dann ist eine junge Dame ist aufgestanden, hat gesagt, hey Christoph, ist schön und gut, was du da erzählst, dass jeder kann erfolgreich werden, jeder kann viel Geld verdienen. Bei mir ist das aber nicht so. Dann sage ich, hey, wieso ist es bei dir nicht so? Dann sagt sie, ja, ich bin Kindererzieherin und das ist meine große Leidenschaft. Ich möchte mit Kindern zusammenarbeiten, ich möchte die Kindheit von Kindern positiv beeinflussen und ich möchte in meinem Leben nichts anderes machen. Und dieser Beruf wird einfach schlecht bezahlt. Und dann habe ich halt viele Fragen gestellt und am Ende kam raus, dass sie in einem privaten Hort arbeitet. Ihre Chefin hat 3 weitere Orte und da halt über 100 Kinder, die sie in Summe betreut. Sondern habe ich sie halt gefragt, okay, wer hat denn auf mehr Kinder einen positiven Impact? Deine Chefin oder du? Dann sagt sie, ja, meine Chefin. So, und dann kam auch raus, dann habe ich sie gefragt, wie geht es deiner Chefin so finanziell? Dann sagt sie, ja, die ist Multimillionärin und fährt Porsche. Und dann habe ich nichts mehr gesagt. Dann ist sie in Tränen ausgebrochen, hat den Saal verlassen und ich habe sie nie wieder gesehen. So, es ist nicht immer leicht, Verantwortung zu übernehmen für die Situation, wo man ist. Aber es ist die Basis für alles. So, wenn ich sage, die anderen sind schuld dafür, wo ich heute bin, dann kann ich die Situation nicht ändern. Anderes Beispiel, was ich häufig Leute frage, ist, hast du das Gefühl, du hättest mehr verdient, als du aktuell auf dein Konto überwiesen bekommst? Und da kriege ich als Antwort auch von Unternehmern, die 10 Jahre schon Unternehmer sind, fast immer die Antwort, ja. Dann sage ich, nein. Nein, jeder verdient genau das, was er verdient. So, hättest du dich ein Jahr früher selbstständig machen können, hättest du ein bisschen härter arbeiten können, hättest du ein weiteres Standbein aufbauen können, hättest du als Angestellter nach einer Gehaltserhöhung fragen können, hättest du die Dinge machen können? Ja, na klar. Hast du es gemacht? Nein. Du stehst heute genau dort, wo du dich hingebracht hast. Mhm. Und wenn ich einmal diese, in Anführungsstrichen, unangenehme Selbsterkenntnis habe, ich bin genau dort, wo ich mich hingebracht habe, bedeutet das aber auch, dass da, wo ich morgen bin, dass ich mich da auch hinbringen kann. Und dafür muss ich mich aber heute verändern. So, das bedeutet, die Arbeitsweise, die Einstellung, alles hängt an mir und ich muss es ändern, damit ich morgen dorthin komme, wo ich hin möchte. Also übernehme Verantwortung.
Das glaube ich, es gibt auch eine ganz gute Übung. Weil man kann ja die Vergangenheit nicht ändern, ne? Und man sollte dann da auch nicht hadern. Aber wenn man sich hin und wieder hinsetzt und überlegt, okay, würde ich das, was ich jetzt gerade tue, heute nochmal genauso machen wie damals oder was würde ich genau ändern? So, ne? Weil das ist ja das, was jetzt in meiner Verantwortung liegt. Ich habe Wissen über die Zeit jetzt Erfahrung gesammelt und was würde ich jetzt quasi anders machen? So, dann habe ich eigentlich schon die Antwort, was ich dann quasi ab jetzt anders machen könnte und dann wird das auch in Zukunft zu was anderem führen. Also das vielleicht immer so ein bisschen als Übung, als Reflexion zwischendurch, weil das zeigt mir dann auf, dass ich auch einen anderen Weg gehen kann und dass nicht alles festgelegt ist und immer so weitergehen muss.
Ja, bin ich bei dir.
Dann kommen wir zu Punkt 8.
Punkt 8, der geilste aller Punkte, machen. Du musst es tun. Ich kenne Leute, die haben noch nie in ihrem Leben ein Buch gelesen, sind aber millionenschwer. So, jetzt könnte man sagen, hey, die haben doch das ganze Wissen nicht, die haben die ganzen Fähigkeiten nicht. Wie kann das jetzt sein, dass die erfolgreich geworden sind? Aber sie können halt eine Sache, die sehr wenige Menschen, und das zähle ich mich auch dazu, von Natur aus gut können und das einfach mal machen. Mhm. So, es ist so gefährlich zu versuchen, perfekt zu sein. Zu sagen, boah, ich möchte erstmal 100% erreichen, bevor ich den ersten Schritt mache. Ich möchte keine Fehler machen. So, ich kann aus heutiger Sicht sagen, alles, was ich habe in meinem Leben, basiert auf Fehlern. Alles. Und es gibt ja diesen Spruch, während die Dummen noch beratschlagen, stürmen die Schlauen schon, während die Schlauen noch Rat schlagen, stürmen die Dummen schon die Burg. So, wenn man über Wochen, Monate überlegt, wie kann ich es noch besser machen, haben andere Menschen schon Fehler gemacht, aus denen sie noch mehr gelernt haben, als du jemals lernen könnte, und sind noch schneller am Ziel. Ja. So, deswegen eigne dir an, schnell in die Umsetzung zu gehen. Mhm. Auch mal bereit zu sein, den einen oder anderen Fehler zu machen, Entscheidungen auch mal mit 80% Information zu fällen, nicht mit 100%. Auch mal Geschwindigkeit aufzubauen. Weil vor allem in der heutigen Zeit, also ich meine, wie schnell ändern sich Dinge? Ja. Durch KI haben wir ein Zeitalter, wo Dinge in einer, keine Ahnung, hundertfachen Geschwindigkeit passieren, wie sie jemals zuvor passiert sind. Und wenn ich da erstmal beobachte, dann wird es schwierig. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch, ich liebe Deutschland, ich wohne in Deutschland, bleibe auch in Deutschland, aber ich glaube, dass es ein bisschen deutsche Mentalität ist, erstmal zu schauen, ob es klappt. So erstmal alle anderen beobachten, die anderen mal probieren lassen, schauen, ob es gut funktioniert. Und wenn es gut funktioniert, dann können wir es auch mal adaptieren. So, ich glaube aber, dass das in der heutigen Zeit so nicht mehr funktioniert, weil du einfach viel, viel zu weit hinterher sein wirst. Mhm. Und wenn man den Leuten jetzt sagt, mach einfach mal, dann sagt jeder, ja klar, aber Christoph, wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, ich bin schon so ein bisschen faul und ich habe schon so eine Komfortzone. Ja. So, ich ganz ehrlich, ich bin der Faulste von allen. Ja, das ist ja der Grund, warum ich Unternehmer geworden bin. Das Problem von uns Menschen ist nicht, dass wir unsere Komfortzone nicht verlassen, weil die meisten Menschen wissen das ja. Wenn man mal kurz drüber nachdenkt, so was sind die Dinge, auf die ich richtig stolz bin in meinem Leben, dann sind es ja immer Dinge, die irgendwann mal außerhalb meiner Komfortzone lagen. Das wissen die Leute. Mhm. Das Problem, was wir Menschen haben, ist nicht, dass wir die Komfortzone nicht verlassen, sondern dass wir, sobald es unangenehm wird, sofort wieder zurückgehen in unsere Komfortzone. Also, und ich glaube, da schließt ja der Kreis auch wieder, das liegt an der Tatsache, dass wir unsere Komfortzone aus den falschen Gründen verlassen. Mhm. So, eins der typischsten Motive von uns Deutschen ist zum Beispiel Sicherheit. Sicherheit, so was ist der große Bruder von Sicherheit, Bequemlichkeit, Komfort. So, wenn ich meine Komfortzone verlasse für noch mehr Komfort und ich gehe dann raus aus meiner Komfortzone und werde natürlich erstmal auf Probleme, Herausforderungen treffen, so wie komfortabel habe ich es dann? Gar nicht. Also wo gehe ich wieder hin? Genau dahin, wo ich eigentlich schon die ganze Zeit hin wollte, also zurück in meine Komfortzone. So, wenn ich aber einen Grund, ein Warum gefunden habe, der größer ist als jedes potenzielle Problem, was ich halt außerhalb meiner Komfortzone antreffen kann, dann werde ich das Problem bewältigen und werde dementsprechend auch wachsen. Und ich meine, man in der Praxis, man kennt das ja, man hat so ein ganz kleines Problem, man kümmert sich immer nicht drum und irgendwie wird es dann immer größer und unangenehmer, so, und irgendwann sagt man, boah, ich krieg's gar nicht mehr. Ja. So, und umgekehrt, ich habe ein relativ großes Problem, kümmere mich aber sofort darum und merke dann so, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Woran liegt das? Weil halt unsere Persönlichkeit immer genau in dem Maße wächst, der Probleme, die wir bewältigen. So, aber wenn ich ein Problem einmal bewältigt habe, weiß ich auch, wie ich es ein zweites Mal bewältigen kann, und dann ist es eben Teil meiner neuen gewachsenen Persönlichkeit.
Ja, genau, das war der Punkt, auf den ich hinweisen wollte. Wir müssen uns, oder wir können uns das, glaube ich, häufiger bewusst machen, dass wir über Dinge nachdenken, wo wir genau das gespürt haben. Das ist eigentlich unangenehm und wir haben es halt schon gemacht. Es ist, du springst halt einmal vom 5-Meter-Brett. Beim ersten Mal dauert es noch ganz schön lange, beim zweiten Mal geht es schneller und beim dritten und vierten Mal denkst du gar nicht mehr drüber nach. Und gleichzeitig, ein paar Monate später, haben wir dieses Erlebnis, das uns eigentlich gezeigt hat, Mensch, viele Dinge sind gar nicht so schlimm, wie wir uns das vorstellen. Wir vergessen und verdrängen das halt immer so schnell wieder. Wenn wir uns das immer ein bisschen genauer schon mal anschauen würden, dann würden wir feststellen, oh, wir haben das schon häufig gemacht und deshalb machen wir das jetzt auch einfach. Punkt.
Hundertprozentig.
Und vielleicht noch die Frage, die sich jeder stellen kann und auch ehrlich beantworten sollte. Ne? Magst du eigentlich Überraschungen? Vermutlich sagen die meisten ja. Woran sie aber denken, sind die Geburtstagsüberraschungen, aber nicht die ganzen anderen Überraschungen. Also beschwindeln sich auch ein bisschen selbst, weil eine Überraschung muss ja per se jetzt nicht irgendwas ganz Positives sein oder das, was ich mir gewünscht habe. Also ich wünsche mir eine Überraschung zum Geburtstag, aber ich wünsche mir nicht eine Überraschung in meinem Leben im Prinzip. So, aber ich glaube, wir brauchen halt beides, auch um zu wachsen, um neue Dinge zu entdecken, um uns, ja, es regt ja auch ein Stück weit an und deshalb sollen wir uns nicht nur auf die Überraschung fokussieren, die wir uns gewünscht haben, weil das sind gar keine Überraschungen, wenn man es mal so betrachtet. Christoph, Punkt Nummer 9.
Punkt Nummer 9 ist die Entscheidung. So, das ist eine Sache, die mich am meisten gebremst hat. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, Christoph, was war dein größter Hebel in deinem Leben, dann ist es eine echte Entscheidung zu fällen. Ja. Ich habe gedacht, dass ich auf einem Niveau bin, meine Arbeit von 100%. Ich war in Wahrheit aber erst so bei 60-70%. Das kennen wir vielleicht aus dem Sport, ja, wenn man sagt so, boah, ich habe jetzt, keine Ahnung, Bankdrücken, ich habe so die gefühlt letzte Wiederholung gemacht. So, und dann kommt halt irgendwer und schreit dich an und sagt, eine noch. Und irgendwie schafft man dann doch noch eine. Ja? Also Energie, wo man vorher gar nicht wusste, dass man sie hat. Mhm. Und sich mal zu entscheiden, über einen längeren Zeitraum mal wirklich alles zu geben. Wie in dem Namen ja schon drinsteckt, Entscheidung. Das heißt, ich scheide mich auch von anderen Dingen. Sich für eine Sache zu entscheiden bedeutet auch immer, sich gegen andere Dinge zu entscheiden. Und das ist in der Regel das, was halt Leuten wirklich schwerfällt oder warum Leute sich scheuen, Entscheidungen zu fällen, weil dann eben bedeutet, ich muss auch mal eine Zeit lang auf andere Dinge verzichten. Und am Ende ist der teuerste Preis, den du zahlen kannst, ist der Preis, keine Entscheidung zu fällen. Weil keine Entscheidung zu fällen ist genauso eine Entscheidung. Und ich finde immer was ich mir mal vor Augen geführt habe, ist, was ist ein durchschnittliches Leben? So, ich glaube, wenn wir jetzt Leute fragen würden, hättest du gerne ein durchschnittliches Leben, da würden sehr wenige Menschen mit Ja antworten. Ja, die Leute hätten schon gerne ein außergewöhnliches Leben. Und ich finde, es ist wichtig, sich mal vor Augen zu führen, was ist denn ein durchschnittliches Leben? Ich glaube, jeder würde mir zustimmen, wenn ich sage, um das komplette Leben wirklich genießen zu können, brauche ich drei Dinge. Erstens, ich brauche die Energie, die Gesundheit. Da haben wir heute vor dem Start der Episode schon drüber gesprochen. Ich brauche die Zeit, um die Dinge erleben zu können, an die ich möchte. Und ich brauche die finanziellen Mittel, die das ermöglichen. Also Energie, Gesundheit, Zeit und Geld. So, und wenn man sich mal so ein durchschnittliches Leben aufteilt in drei Lebensabschnitte, Kindheit, Arbeitsleben, Rente mal als Beispiel, und sich mal anschaut, wie sieht es in diesen drei Lebensbereichen mit den drei Komponenten aus. In der Kindheit habe ich in der Regel viel Zeit, viel Energie, aber keine Kohle. Mhm. Im Arbeitsleben, im Best Case, habe ich noch viel Energie. Ja, auch da kann man drüber streiten, ob das bei jedem so ist, aber sagen wir mal, ich habe noch viel Energie. Ich habe vielleicht auch viel Geld, ich habe aber wenig Zeit. So, und dann kommt irgendwann die Rente und in der Rente habe ich dann viel Zeit. Ich habe vielleicht auch viel Geld, wenn ich gut vorgesorgt habe. Was ich aber irgendwann nicht mehr habe, ist die Gesundheit, ist die Energie. Also was bedeutet, und ich würde sagen, das ist das durchschnittliche Leben, was bedeutet, der durchschnittliche Mensch da draußen hat niemals in seinem Leben die Chance, alle drei wichtigen Abschnitte des Lebens gesammelt zu haben. So, das heißt, ich habe immer nur zwei Drittel meines Lebens erlebt und ich finde, wenig ist trauriger als das. Das ist die Entscheidung, die man fällt, wenn man sagt, ich baue mein Leben nicht so auf, dass es für mich halt passt. Ja? Und deswegen glaube ich, ist eine Entscheidung ganz, ganz wichtig.
Dann kommen wir zum letzten Punkt, der auch etwas mit Aufbauen zu tun hat. Bitteschön.
Der letzte Punkt ist das Thema Vermögensaufbau. Das kann man sagen, okay, erfolgreiche Menschen haben offensichtlich viel Vermögen. Ja, okay. Es gibt aber auch viele Menschen, die sehr viel Geld verdienen und wenig Geld besitzen. So, es gehört dazu, die Fähigkeit zu haben, Geld zu verdienen, aber auch dieses Geld für sich arbeiten zu lassen. Und meine persönliche Überzeugung ist, egal, ob ich jetzt als Angestellter, Selbstständiger oder als Unternehmer viel Geld verdiene, ich muss so schnell wie möglich auch Investor werden. So, unter der Voraussetzung, ich lebe in Deutschland oder in irgendeinem System, wo halt Geld wichtig ist. Wenn ich jetzt irgendwo auswandere, mir mein eigenes Gemüse anbaue und keine Fixkosten habe, dann brauche ich das nicht. Aber solange ich in einem System lebe, wo Geld eine wichtige Komponente ist, muss ich Investor werden. So, warum sehe ich das so? Weil wenn ich fleißig bin, wie gesagt, egal, angestellt, selbstständig, Unternehmer, ich bin fleißig, verdiene richtig gutes Geld, dann wird mein Einkommen versteuert zu 42%, vielleicht sogar zu 45%. Nach Sozialabgaben ist über 50% von dem, was wir verdienen, mit unserem Fleiß weg. Ja. So, wenn ich jetzt Geld anlege und ich habe steuerlich gar nichts optimiert, ja, das ist ja das, was ich beruflich mache, ich zeige Leuten, wie sie es noch mehr optimieren, aber angenommen, ich optimiere gar nichts, ich lege einfach nur Geld an, dann zahle ich im allerschlimmsten Fall 25% Kapitalertragssteuer. So, was die Hälfte ist von dem, wie Arbeit versteuert wird. Bedeutet, Geld aus Geld wird weniger versteuert als harte Arbeit. Bedeutet, umso schneller ich dorthin komme, dass Geld für mich arbeitet, desto schneller habe ich einen Apparat, der mich auch wirklich unabhängig macht. Und nichts ist schöner, als zu wissen, der Euro, der arbeitet für mich, wenn ich schlafe, wenn ich wach bin, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich zu Hause bin. Und deswegen sind erfolgreiche Menschen in der Regel Leute, die sich mit dem Thema Geld mal auseinandergesetzt haben. Und zwar wirklich zu verstehen, warum ist Inflation eigentlich total gut? Wie kann ich Inflation für mich nutzen? Leute, die verstehen, wie kann ich mir von dem vielen Geld, was ich an Steuer gezahlt habe, wieder was zurückholen? Leute, die verstehen, was ist der Unterschied zwischen Verbindlichkeit und Vermögenswert? Dass man sich einfach einmal mit diesem System, in dem wir leben, auseinandersetzt, die Spielregeln versteht und dann auch wirklich Geld für sich arbeiten lässt.
Mhm. Ja, Das ist auch ein wichtiger Punkt, den Selbstständige, glaube ich, sehr, sehr spät oder also im Prinzip am Anfang sich sehr, sehr wenig drum kümmern. Ne? Dieses Thema, okay, jetzt auch schon mal was. Und das reichen ja erstmal kleine Sparbeträge. Ne? Damit kann ich ja anfangen. Über die Zeit, Zinseszinseffekt und so weiter, macht das halt alles was aus. Und nicht erstmal, okay, ich baue ja mein Unternehmen, meine Selbstständigkeit auf. Das soll ja dann irgendwann später mich tragen, meine Rente finanzieren. Das kann funktionieren. Aber ich betreibe damit dann halt auch keine Risikostreuung. So, ne? Das ist dann halt alle Eier in einem Korb und dann passiert mir irgendwas und dann hilft mir die Selbstständigkeit oder ist halt der Vermögenswert, den ich mir da aufgebaut habe, im Zweifel weg. Weil ich aus meiner Selbstständigkeit auch kein Unternehmen gemacht habe. So, insofern auf jeden Fall relativ früh da schon mehrgleisig zu fahren, kleine Beträge und am besten auch gleich für die Kinder schon mal von Anfang an was zur Seite tun, dann haben die es später nämlich noch einfacher. So.
So ein schöner Punkt. Also das ist für mich, also wenn Eltern für ihre Kinder was machen, das ist für mich immer das Schönste aller Gefühle. Also das ist natürlich nicht da, wo das meiste Geld verdient wird oder was für mich ein guter Business Case ist oder so, weil ich eher mit Unternehmern und so weiter arbeite. Aber das ist das Schönste. Ja, du hast Eltern, die, keine Ahnung, 50 Euro, 100 Euro fürs Kind beiseite legen, kurz nach der Geburt. Dieses Kind wird, auch wenn man, keine Ahnung, eine klassische Anlage, MSCI World, breit gestreut, ja. Mit einer Wertentwicklung, keine Ahnung, 6-8%, wenn man das sich mal durchrechnet mit Zinseszins, was da passiert bis zur Rente, dann ist dieses Kind zu Rentenbeginn Millionär. Ja. So, das heißt, du hast das Kind mit 50 Euro im Monat zum Millionär gemacht und hast das größte finanzielle Problem, das dieses Kind jemals haben würde, schon gelöst. Ja. So, und klar checkt das Kind das mit 10 noch nicht, mit 12 noch nicht, vielleicht mit 18 immer noch nicht, aber irgendwann wird der Tag kommen und würde sagen, hey, cool, dass Papa, dass Mama da nicht gedacht haben.
Insofern ist es möglich. Christoph, vielen Dank für die 10 Punkte. Hast du es ja gesagt, das sind Dinge, die du bei vielen selbst Beobachtungen, die du aus deinen Gesprächen mitgenommen hast. Gehen wir jetzt noch ein bisschen kurz auf dich ein. Jetzt haben ja die Leute viel von dir auch kennengelernt. Von daher steht vielleicht aber auch die Frage nochmal im Raum. Wie organisierst du denn deinen Tag?
Ich würde sagen, ich bin an sich ein relativ schlecht strukturierter Mensch. Ich bin so ein Mensch, der immer so lieber eigentlich in den Tag reinlebt und einfach macht. Mhm. Und deswegen brauche ich aber viele Mechanismen, die mich steuern. So, deswegen habe ich viele Strukturen, die mich steuern. Deswegen hilft es vielleicht dem einen oder anderen, der hier zuhört, sagt, ich bin vielleicht auch so ein bisschen. Also was mir am allermeisten hilft, das nenne ich klarer Morgen. So, ich habe so eine halbe Stunde jeden Morgen, indem ich den Tag komplett durchstrukturiere, bevor ich irgendwas anfange. Das heißt, bevor das Handy angeschaltet wird, bevor ich irgendeine E-Mail lese, bevor ich irgendwas mache, also ganz am Anfang des Tages kommt Sport, Bewegung, aber das hat jetzt im Business-Kontext vielleicht nicht ganz so viel zu suchen. So, aber mein Arbeitstag beginnt mit einem Blatt Papier, auf dem ich mir aufschreibe, was ist heute mein wichtigstes Ziel? Mhm. Also was muss passieren, damit ich heute Abend erfüllt, zufrieden, glücklich ins Bett gehen. Mhm. So, das ist die Überschrift. Und dann schreiben wir auf, okay, was sind die Dinge, die dafür passieren müssen. Weil die Gefahr, die man ja hat, ist, man kennt es ja, man hat so eine To-Do-Liste mit 20 Punkten. 20 Dinge, die man übrigens abhaken muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass du heute alle 20 Punkte abgehakt bekommst, ist relativ unwahrscheinlich. Und nichts ist ein unbefriedigendes Gefühl, als abends ins Bett zu gehen, eine Liste zu haben, die immer noch 15 Punkte lang ist und zu sagen, eigentlich habe ich so die wichtigen Dinge nicht gemacht. Deswegen überleg dir mal von deiner To-Do-Liste, was sind so diese 1, 2, 3 Punkte, wo du sagst, das sind die wichtigsten, die würden mich am meisten nach vorne bringen. Und das ist dann, so habe ich die Liste mal genannt, die Boss-To-Do-Liste. Das heißt, solange diese Liste nicht erledigt ist, gehe ich nicht ins Bett. Mhm. Und die ist aber bei mir immer erledigt. Ich gehe nie ins Bett, solange diese Liste nicht erledigt ist. Und das sorgt dafür, dass du dich auf die Pareto-Prinzip, auf die 20% der wichtigsten Aktivitäten konzentrierst. Das sorgt dafür, dass du automatisch überlegst, kann ich die anderen Sachen irgendwie wegdelegieren oder anders erledigen oder kann ich sie vielleicht sogar streichen. Also das ist eine Sache, die mir sehr hilft. Und dann ist der nächste Schritt mein Terminkalender. Das heißt, ich mache mir meinen Terminkalender auf und plane klare Aktivitäten. Das heißt, wenn ich sehe, ich habe irgendwelche Lücken, dann überlege ich mir, was kann ich in dieser Lücke Sinnvolles machen. Und ich plane auch Freizeit. Der ein oder andere Unternehmer wird es vielleicht nachvollziehen können, man schämt sich schon fast, Pause zu machen. Man sagt, boah, jetzt könnte ich eigentlich noch arbeiten, jetzt könnte ich noch das machen. Mhm. Nichts ist dümmer, als keine Pause zu machen, weil du wirst in der restlichen Zeit nicht auf 100% Energieniveau arbeiten können. Das heißt, nimm deine Arbeit zu 100% ernst und deine Freizeit. Wenn du arbeitest, dann 100% Arbeit, wenn du Freizeit hast, 100% Freizeit. Ich habe zum Beispiel früher das Problem gehabt, ich habe jeden Abend mit meiner Freundin so gefühlt nichts gemacht. Fernseher war an, man saß da so rum, man hat was zusammen gegessen, man hat aber keine tiefen Gespräche. Aber man hat irgendwie jeden Tag doch so 2 Stunden am Abend zusammen verbracht. Jeden Tag, 7 Tage die Woche, sind 14 Stunden. Wo man aber nachher nicht das Gefühl hatte, das war jetzt irgendwie wertvoll. Mhm. Und dann bin ich zu einer Phase, wo ich ein großes Ziel hatte geschäftlich. Ich bin zu meiner Freundin gegangen, habe gesagt, hey, wir sehen uns jetzt nur noch einmal die Woche. Damals habe ich mit meiner Freundin nicht zusammen gewohnt. Ich habe gesagt, wir sehen uns nur noch einmal die Woche, dafür einen halben Tag. Das heißt, ich weiß nicht, was das dann waren, irgendwie 5, 6 Stunden und wir unternehmen was. So, und der erste Reflex meiner Freundin war, Christoph, was bist du für ein Arsch und wieso und nur noch einmal die Woche. Die Zeit, die wir da verbracht haben, diese 5, 6 Stunden, waren so viel wertvoller als alles, was wir jemals zuvor gemacht haben, weil man sich halt überlegt hat, okay, was ist jetzt ein schönes Date, wo fährt man hin, was unternimmt man? Man hat halt Erinnerungen geschaffen, die einen dann durch den anderen Tage durchträgt. Und ob das jetzt ein halber Tag ist oder 2 Tage, wie auch immer, das ist ein Tipp, den ich auch mitgeben kann. Klare Pausen, wo das Handy aus ist, wo alle Kollegen, Mitarbeiter wissen, man ist nicht da, man ist nicht erreichbar.
Mhm. Du hast ja gesagt, du machst dir diese Bossliste. Wie entscheidest du, was darauf kommt?
Also ich habe ja irgendwann mal meine Ziele definiert. Mhm. Ich habe meine Zielcollage. Da sind all die Dinge drauf, die mir im Leben wichtig sind. So, und dann habe ich eine Früh, liegt meine Zielcollage da, daneben liegt meine To-Do-Liste und dann überlege ich mir, welche Punkte von dieser To-Do-Liste bringen mich am schnellsten und am nachhaltigsten zu diesem Wunschzustand. Und das sind dann die 3, die ich dann mache. Und das sind in der Regel sind es die unangenehmsten. In der Regel sind es die harten, unangenehmen Punkte, die die wichtigsten sind. Und wir Menschen tendieren dazu, wenn so eine Liste 20 Punkte lang ist, die leichten, die sich gerade cool anfühlen, abzuhaken, die wichtigen wegzulassen und dann trotzdem sich irgendwie so zu fühlen, als hätte man was Gutes gemacht. Was ein totaler Trugschluss ist, weil die wichtigen Dinge sind eigentlich liegen geblieben. Man hat aber trotzdem was abgehakt, fühlt sich trotzdem cool. Ja. So, deswegen wirklich mal nicht, worauf habe ich Bock, ja, jetzt gerade, sondern was wird sich am besten anfühlen, wenn ich es erledigt habe? Was bringt mir am schnellsten zu dem Leben, was ich wirklich möchte?
Mhm. Christoph, jetzt haben wir lange über Erfolg gesprochen. Ich glaube, wir müssen auch über Misserfolg kurz sprechen, beziehungsweise was passiert bei Rückschlägen, bei schlimmen Momenten? Wo würdest du da in deinem Leben raufschauen und sagen, oh, das hat mich wirklich auch runtergezogen, das war schwer?
Ja, ich kann eine Geschichte mit dir teilen. Ich finde es sowieso total spannend. Ich war ja selber noch nie auf der anderen Seite eines Podcasts und habe mal meine Geschichte erzählt. Aber ich habe mir auch vorgenommen, alles zu erzählen. Ich kann dir von meinem größten geschäftlichen Rückschlag erzählen, der übrigens 100% selbst verursacht war. Also ich hatte eine Firma relativ instabil aufgebaut. Das heißt, ich hatte einen sehr starken Geschäftspartner, der 80% meines Umsatzes gemacht hat, 80% meines Erfolges hing an einer Person. Mhm. Diese Person hat dann meine Firma verlassen und dann stand ich quasi da, hatte dann von einem Tag auf den nächsten so 80% Umsatzeinbruch und kam nach Hause und zu Hause war so ein bunter Brief. Ich habe diesen Brief aufgemacht und dann war so ein Schreiben von einem meiner besten Freunde, dem Finanzamt. Und da stand drin, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber über 20.000 Euro an Steuerzahlungen, die offen waren, die ich innerhalb der nächsten 2,5 Monate überweisen musste. Dreimal darfst du raten, ob ich dieses Geld hatte, ja oder nein. Ich hatte keinen Cent dieses Geldes auf meinem Konto, hatte, wie gesagt, Umsatzeinbruch, das heißt, ich habe quasi kein Geld mehr verdient und hatte über 20.000 Euro Schulden beim Finanzamt. So hätte ich das verhindern können, natürlich. Das Erste, was jeder Selbstständige macht und auch weiß, ist, du verdienst Geld, das bekommst du auf dein Konto, davon gehört dir aber nicht alles, ein Teil davon gehört dem Finanzamt, legt es beiseite. So, weiß jeder, das weiß ein 6-Jähriger weiß das. So, ich wusste das auch, ich habe es aber trotzdem nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich verdiene sowieso jeden Monat mehr und das löst sich dann schon irgendwie. So, und dann stand ich da, meine Firma war quasi, meine Mitarbeiter waren quasi nicht mehr da, Umsatzeinbruch und 20.000 Schulden. So, und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben mir die Frage gestellt, okay, Christoph, was machst du jetzt? Wie kriegst du das jetzt hin? Und ich hatte alle möglichen Gedanken. Ich habe gesagt, keine Ahnung, ich lasse mich jetzt wieder anstellen und melde Privatinsolvenz an und ich vergrabe mich oder ich wandere aus. Also ich hatte alle Gedanken. Ja. Also ich wusste, in 2,5 Monaten wird mir meine Bude leergeräumt und dann war es das erstmal mit Gründung, ja, mit einem Schufa-Eintrag oder noch schlimmer, ist es nicht mehr so leicht in Deutschland. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, Christoph, deswegen bist du nicht angetreten, um aufzugeben, du gibst jetzt Vollgas. Ohne zu wissen, ob ich es schaffe oder nicht, aber ich habe gesagt, wie alt war ich da? Da war ich 21. Ich habe gesagt, ich setze alles auf eine Karte, ich will zumindest wissen, ob ich es geschafft hätte. Mhm. Sondern habe ich mir geschworen, ich werde einfach 2,5 Monate so hart arbeiten wie nie zuvor. So, Ende der Geschichte ist, ich habe es geschafft, ich habe mehr als diese 20.000 verdient, ich habe es zurückgezahlt, ich habe in dieser Zeit alle meine wichtigsten Geschäftspartner kennengelernt, ich habe meine Firma um ein Vielfaches vergrößert. Am Ende war alles gut. So, die Frage ist aber, was ist jetzt das Learning daraus? Das Learning ist nicht, ich habe noch nie zuvor so hart gearbeitet. Ja, das stimmt, ich habe wahrscheinlich doppelt so viel gearbeitet und ich hätte das ja auch davor schon machen können. Das Learning ist aber eigentlich, und das ist auch das, was unangenehm ist daran, an dieser Geschichte sie zu erzählen, ist, ich habe, entschuldige meine Wortwahl, wegen einem dummen Brief vom Finanzamt härter gearbeitet als wegen meinen eigenen Zielen. Mhm. Also ich hätte ja auch vorher schon Vollgas geben können. Ich hätte ja auch schon vorher so arbeiten können, wie ich in diesen 2,5 Monaten gearbeitet habe. Aber ich habe wegen einem Brief vom Finanzamt das erste Mal so gearbeitet. Und das zu realisieren, dass ich nichts in meinem Leben hatte, was mir so wichtig war, dass ich mal wirklich Gas gegeben hätte, das habe ich mir geschworen, das passiert mir nie wieder. Ich verlasse nie wieder das Haus, ohne zu wissen, warum ich es mache. Ja, das war so mein größter Rückschlag. So, und das Spannende ist, ich habe danach auch nochmal irgendwann, hatte ich so eine finanziell schwierige Situation, aber das hat sich überhaupt nicht mehr schlimm angefühlt. Ich habe das schon einmal geschafft und beim nächsten Mal schaffe ich es auch. Also irgendwann ist auch dieses Gefühl cool, zu wissen, mir kann keiner mehr was. Und das kommt davon, dass man häufiger Krisen in seinem Leben mal bewältigt hat, ja, und nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat.
Ja. Wir schauen ja häufig auf unsere Erfolge mit einem umgedrehten Fernglas. Also werden die sehr, sehr klein, und auf unsere Misserfolge schauen wir häufig mit dem Fernglas richtig rum, sodass die Misserfolge sehr, sehr groß werden. Und tatsächlich das hin und wieder mal umzudrehen, erzeugt dann, glaube ich, eine gesunde Perspektive. So, dass wir uns auf die Erfolge nicht ausruhen, ne, auf dem Erfolg. Also das ist ja auch das Schlimmste, was man machen kann. Also der Erfolg von gestern ist die größte Gefahr für deinen Erfolg von morgen. Aber zumindest daraus ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und nicht in Panik zu geraten, das ist, glaube ich, super, super wichtig.
Ja, ich habe immer gesagt, mein Ziel ist immer, ich möchte nie zufrieden, aber immer dankbar sein. Mhm. Immer dankbar für alles, was ich erreicht habe, aber den Hunger nicht verlieren. Ja. Immer was Neues zu bewegen, weiterzumachen. Ja.
Sehr wichtig. Damit wir hier nicht mit Misserfolgen, wobei daraus ja auch Erfolg erwachsen ist, enden. Christoph, jetzt nochmal zum Schluss dein Tipp oder dein Fazit, dein Impuls, das, was du nochmal mitgeben möchtest an alle, die jetzt bis hierhin dran geblieben sind. Und was sollen sie tun, wenn sie dann doch auf Stopp gedrückt haben und überlegen, wie geht's morgen weiter?
Also der wertvollsten Tipp, den ich dir, lieber Zuhörer, mitgeben kann, ist, finde etwas im Leben, was dich antreibt, etwas, was intrinsische Motivation erzeugt, etwas, was dich an Tagen, wo du schlecht geschlafen hast, trotzdem aufstehen lässt, an Tagen, wo Leute nicht an deinen Erfolg glauben, du weiter durchziehst, und mach deinen Erfolg nicht abhängig von anderen. Du wirst immer, wenn du dich auf dem Weg des Erfolges begibst, Menschen haben, die das sehr cool finden, was du machst, und es wird auch Menschen geben, die versuchen, dir das kaputt zu machen. Warum ist das so? Weil die einen machen, es ist nie böse für dich in der Regel. In der Regel sind es entweder Menschen, die dich lieben, die dich schützen wollen, die aber keine Ahnung haben von deinem Weg, oder es sind Neider, die das halt nicht aushalten, zu sehen, wie du wächst. Und es ist halt viel leichter, jemand die Leiter runterzuziehen, als es ist, jemand die Leiter hochzutragen. Deswegen sollte es im Leben nur eine einzige Person geben, für die du es machst. Das bist du selbst. Und wenn du es nicht für andere machst, dann können dich andere auch nicht abhalten von deinem Erfolg. Bleib dran, zieh durch. Genieße den Weg vor allem. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, wo ich sage, wo diese schwierigen Momente, irgendwie waren es trotzdem die coolsten Momente meines Lebens, bleib an eine Sache mal dran, zieh das Ding durch und dann wirst du merken, am Ende wird es sich gelohnt haben.
Christoph, vielen Dank für deine Einblicke, für das Teilen deiner Erfahrung. Spannende Geschichten. Ja, und auch dir weiterhin viel Erfolg. So überspitzt können wir sagen, dass du einen Tick fauler werden kannst, weil du erfolgreiche Systeme baust. Auf jeden Fall das machen kannst, was du möchtest, weiter das verfolgst, was dich antreibt, und weiter deine Botschaft auch rausträgst. Sehr spannend. Danke dir.
René, vielen Dank für die Einladung.
Danke. So, euch auch jetzt. Viel Erfolg bei den nächsten Schritten. Viele Themen habt ihr heute mitbekommen. Glaube ich, viele spannende Impulse. Schaut da mal rein, fühlt, wie das bei euch im Leben sich gerade da so anfühlt, wo ihr vielleicht ein bisschen nacharbeiten könnt, womit ihr ins Tun kommt. Und genau, wenn ihr Fragen habt, findet ihr Christoph auf jeden Fall auf LinkedIn. Hört regelmäßig seinen Podcast Unternehmermacher. Viele spannende Persönlichkeiten, die darüber erzählen, wie sie es geschafft haben. Ganz wichtig aber, findet etwas, woran ihr glaubt, und legt los. Damit schließen wir. Bis zur nächsten Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.